Also, wenn es recht ist, würden wir jetzt über die Identität und das Wesen der Frau sprechen. Und mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass ich ja eben als Theologe immer wieder auch geistliche Themen anbringe, aber als Psychotherapeut immer auch die psychischen Themen. Und das ist auch mein Spezialgebiet, ja, dass man das eben immer wieder verschränkt. Und deshalb sind vielleicht manche von Ihnen verwundert oder verstört, warum ich dann immer zur rechten Zeit das andere sage. Das ist mir aber so wichtig, weil wenn ich eine tiefe gläubige Christin bin und Blockaden habe, wo ich immer wieder dann anstehe, kann ich die nicht mit Gebet lösen. Und wenn ich immer wieder dasselbe beichte, ich weiß nicht, ob der Priester da ist, aber wenn ich immer wieder dasselbe beichte und es ändert sich nichts und ich beichte es zum 100. Mal, dann hat es wahrscheinlich den Grund, dass es eben im psychischen Bereich liegt und dass ich eigentlich nichts dafür kann, dass ich das immer wieder dasselbe beichte. Das spricht mich jetzt nicht von Schuld frei, aber es ist einfach ein Unterschied zum Beispiel, wenn ich sage, warum habe ich Kurt getroffen, wenn ich jetzt das jetzt auf die Partnerschaft umlege und ich mir dann denke, ja, es hat sich eben ergeben aus verschiedensten Gründen und ich bin jetzt drauf gekommen, dass der Kurt nicht der richtige Mann für mich ist und ich trenne mich von diesem Mann wieder, weil ich drauf gekommen bin, der Kurt ist ein Narzisst, der tut mir nicht gut, der macht mich nur kleiner, der schwächt mich nur und deshalb werde ich mich von diesem Kurt lösen und bin aber jetzt dann abgelernt und bin offen und frei, mich für einen anderen Mann zu entscheiden, der nicht so ist wie der Kurt. Und wenn ich aber merke, ich habe schon so viele Beziehungen gehabt und die sind alle so wie der Kurt. Die heißen zwar unterschiedlich, aber es sind dauernd Männer wie Kurt. Dann hat das was mit mir zu tun, dass ich immer nur auf diese Männer anspreche, zum Beispiel. Und das kann ich dann schlecht, auch wenn ich das zum 100. Mal dann beichte und zu verschiedenen Priestern gehe, kriege ich auch 10 verschiedene Meinungen und werde noch unsicherer, wenn ich mir denke, was ist jetzt los? Ja? Dann geht es einfach wirklich darum, auch mal zu schauen, warum immer Männer wie Kurt? Und deshalb ist mir wichtig, das einfach zu verschränken. Und ich sage jetzt nicht, dass mein getauft psychologischer Ansatz, ich versuche eine getaufte Psychologie zu vermitteln, ja, dass diese getaufte Psychologie jetzt das Allheilmittel ist. Das ist mir auch wichtig, dass ihr das wisst, dass das nicht ist. Sondern es geht einfach darum, einen Blick zu haben, oder wie soll ich sagen, bewusst einen anderen Blick einzunehmen, um zu schauen, aha, man könnte es auch so denken. Und in den Therapien sage ich dann auch immer, ich freue mich, wenn Ihre Zahnräder im Gehirn sich in die Gegenrichtung zu drehen beginnen und das so richtig so, wieso geht das so, warum ist das wichtig? Weil damit ich mal auch von einer anderen Sicht die Dinge versuche zu sehen. Und das werden wir jetzt auch beim Wesen der Frau machen. Deshalb bin ich ja auch ganz glücklich, dass ich als Mann bei den Frauenexerzitien da sein darf. Ja? Also dann sind ja auch die Zahnräder, was will der Mann da? Ja? Was sagt uns der Mann über Frau? Ja? Aber auch das hat diesen Sinn, ein Stück zu verstören, aber auch ein Stück, um eine neue Sicht zu kriegen, eine andere Sicht. Hoffentlich im Heiligen Geist und hoffentlich auch aus der Gnade heraus. Ja? Und heute Abend geht es ja auch darum, die verletzte Weiblichkeit auch hinzubringen. Deshalb bin ich auch, haben wir jetzt auch ausgemacht, beim Abend der Barmherzigkeit nicht dabei, sondern ich bin draußen und zwar in dem Raum gleich neben der Eingangstür, dass dann noch jeder, der noch gerne mag, oder jeder, die noch gerne mag, einfach noch kommen kann, auch für ein Gespräch, wo es nicht mehr Platz gewesen ist. Ja? Und diese verletzte Weiblichkeit, da werden wir jetzt einige Punkte anschauen, die man vielleicht heute Abend auch reinbringen kann. Wir werden jetzt da nicht allzu viel zum Thema Heilung bringen, auch nicht die, haben wir auch besprochen, auch nicht die Lebensphasen nach Erikson bringen, damit es auch nicht zu viel wird. Und wir werden uns eher wieder beschränken auf das Wenige, das aber mehr sein wird. Und bevor wir starten, genau, haben wir auch noch gesagt, gibt es noch irgendwelche, machen wir, drehen wir das nochmal ab, gibt es noch irgendwelche Fragen von heute Vormittag, von der Work-Life-Balance? Ist da noch irgendwas, wo Sie... Ja, ja, kommt daher. Ja. Genau, es kommt daher, dass eben arbeitende Menschen, die auch Christen sind zum Teil, ja, merken, ich komme so überhaupt nicht mehr zusammen, ja, und ich muss irgendwie versuchen, eine Balance in meinem Leben zu finden, weil ich nicht nur arbeiten kann, ja, sondern weil ich auch leben mag und weil ich auch mein Christsein leben mag. Und da ist es gekommen und ich habe das dann halt auch noch weiterentwickelt mit christlichen Aspekten.
Könnte es auch sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel der Leistungsbereich sehr stark betont ist, dass man dann im Religiösen den Leistungsbereich genauso...
Ja, ganz genau, ja, ganz wichtige Frage. Also wenn ich dauernd auf Leistung getrimmt bin, werde ich ständig leisten. Und dann kann ich gar nicht leisten, ja, dann muss ich perfekt putzen, dann muss ich perfekt beten, dann muss ich perfekt arbeiten und dann muss ich perfekt die Beziehung leben. Und wenn irgendwas schief geht, zucke ich aus. Ja? Weil da darf nichts schief gehen. Ja, bei mir hat nichts schief zu gehen.
In der Kleinbuch ist noch eine Frage aufgekommen, nämlich wo werden Sie 100% angesetzt? Ist das etwas, was von außen eine Vorgabe ist oder nicht?
Ihnen.
Meine
Ihnen, genau. Also wenn ich fremdgesteuert bin, dann setzt sie jemand von außen. Also dann sagt mir eben mein Partner, das und das erwarte ich mir und ich setze dem nichts entgegen. Wenn Sie in Ihrem Wortschatz das Wort N-E-I-N nicht kennen, ja, dann setzt jemand von außen. Wenn Sie sagen, das ist das, was ich mir für mich vorstelle, um mich gut zu fühlen, indem ich perfekt bin, dann setze ich es mir von innen.
Und Eltern, also
der innere Vater, innere Mutter, ja.
Die Leistung setzt oder ob ich die selber setze?
Nein, nicht unbedingt Unterschied, weil wenn ich mal die selber setze und ich habe noch wenig aufgearbeitet von dem, was meine Eltern mir vermittelt haben, dann setze ich es mir zwar von innen, aber ich bin trotzdem von außen gesteuert. Also ich... Das ist auch zwei wichtige Sachen für heute Abend. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, haben eine Vaterwunde und ganz viele Menschen haben eine Mutterwunde. Und die Vaterwunde besteht darin, dass sie als egal ob als eben Junge oder als Mädchen nie gespürt haben, dass der Vater für sie ausschließlich Zeit hat. Sie sind aufgewachsen und der Vater war immer weg, hat immer gearbeitet, war zum Teil, wenn er Bauer war zum Beispiel, immer am Hof, hat immer was getan und war immer in Aktion, aber hat nie sie gesehen. Das trifft jetzt Jungen anders als Mädchen, aber das Mädchen fühlt sich dann eben nicht geliebt. Und diese Vaterwunde, die sich dann bis auf Gottvater weiterzieht, ist, dass sie sich von Gottvater nicht geliebt fühlt, weil der eigene Vater sie nie gesehen hat. Und was macht man jetzt, wenn man eine Vaterwunde hat, also ganz kurz abgekürzt? Und bitte beziehen Sie alles, was ich sage, jetzt nicht auf Ihre Kinder und denken sich, oh Gott, was ich alles falsch gemacht habe und so, ja? Sondern wir sind jetzt hier, damit Sie einfach heute und gestern und morgen einen guten Tag haben, wo Sie Ihre Dinge anschauen dürfen. Sie können die Kinder quasi unter den Schutzmantel der Mutter Gottes stellen oder ins Herz Jesu legen oder einfach abgeben, die Kinder, die sind schon gut versorgt und Gott schaut schon auf sie. Sie dürfen jetzt da in den Tagen auch ganz auf sich schauen. Weil wenn sie nämlich ständig bei ihren Kindern sind und sagen, oh Gott, das ist so und oh, was mache ich jetzt damit, dann ziehen sie von sich weg und nehmen dann weniger mit, außer ein schlechtes Gewissen. Ja? Und das bringt nichts. Also weil schlechtes Gewissen bringt in dem Fall nichts, weil es geht einfach darum, sich auch von Jesus beschenken zu lassen und Jesus will uns ja ganz machen und heil machen und will uns ja mit allen Gnaden überschütten. Also was mache ich bei der Vaterwunde? Ich kann meinen Vater nicht ändern, wie er ist so und er wird so bleiben, wenn er noch lebt, ja? Wird vielleicht sogar noch im Alter Ärger werden, weil nämlich die schlechten Charaktereigenschaften werden im Alter Ärger und die guten Charaktereigenschaften werden im Alter schwächer. Aber, wenn ich einen Weg der Heiligkeit gehe, gibt es die Chance, ja, dass Jesus umdreht. Aber wenn ich mich nicht bemühe, einen Weg der Heiligkeit zu gehen, ist es leider ganz, ganz häufig umgekehrt. Es gibt sogar Studien dazu. Und wenn ich wirklich einen Weg der Heiligkeit gehe, dann ist es schon möglich, dass dann auf einmal die guten Eigenschaften immer ärger werden. Also immer besser werden. Aber es braucht trotzdem eine Mühe. Von selbst wird das Gute nie mehr. Sondern ich brauche immer auch Hingabe, ich brauche immer Bereitschaft, ich brauche immer Akte der Liebe, Akte des Glaubens und die Bereitschaft, mich noch ein Stück mehr hinzugeben. Also das ist schon der Weg des Reiches Gottes, ist, dass wir, das ist ein Prozess, so wie es auch heute Mittag eben was der Annemarie gesagt hat, es gibt so eine Fülle und man kann sich unterschiedliche Sachen rausnehmen, aber es geht schon auch darum, dann auch sich für Dinge zu entscheiden, um wieder einen weiteren Schritt in diesem Weg, auf diesem Prozess zu machen. Also Vaterwunde heißt, so schnell versöhnen geht nicht, ja? Kann nicht so schnell drüber versöhnen. Ja? Ich habe eh nichts gegen meinen Vater. Ja? Und in Wirklichkeit bin ich tief verletzt und habe sogar eine Störung vom Gott Vater, von meinem väterlichen Gottesbild. Also das heißt, geschwind drüber wischen geht nicht, sondern ich brauche immer 4 Schritte, damit ich bereit bin, mich dann auch in der Tiefe zu versöhnen. Der erste Schritt ist, dass ich es aushalte, so wie es ist. Ja, der Vater war so, wie er war. Oder er ist so, wie er ist. Der zweite Schritt ist, dass ich das passive Fiat lebe. Was ist das passive Fiat? Wie der Erzengel Gabriel bei der Mutter Gottes, wie sie gebetet hat, reingerauscht ist, dann ist das eine unglaubliche Fülle. Ja? Der Erzengel ist eine mächtige Gestalt. Das ist kein kleines Wesen. Ja? Und wie der mit der Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt hat, da ist die Maria ordentlich erschrocken. Also wenn jetzt hier der Erzengel Gabriel auf einmal da ist und wir kriegen mit, boah, der ist jetzt da, das ist was. Also das ist wirklich was. Das heißt, was machen dann manche? Ja? Manche schrecken sich so, dass sie rausrennen oder sagen, verschwind, das geht nicht, ja, was machst du da? Ja? Und so hat es der Zacharias gemacht. Der war mal ablehnend, stör mich nicht, ich bin jetzt gerade erwählt worden und das war ein Riesenglück, dass der erwählt wurde. Es hätte sein können, dass ein Priester ein Leben lang nie in das Allerheiligste durfte, ja? Weil er einfach nie gezogen wurde. Ja? Und der Zacharias ist gezogen worden, war ganz glücklich, dass er jetzt gezogen wurde und das ganze Volk hat auf ihn geschaut, er war urwichtig, ja? So richtig narzisstisch aufgeladen. Ja? Und dann stört da der Erzengel Gabriel, das kann nicht wahr sein. Ne? genau. Und deshalb war dann der Erzengel Gabriel auch ziemlich böse, aber da komme ich dann nachher drauf. Jedenfalls, die Mutter Gottes war offen dafür, obwohl sie auch erschrocken war. Sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Das heißt, das Wichtige ist, dass passive Fiat heißt, jetzt vereinfacht ausgedrückt, in den Worten der Mutter Gottes zu sagen, der Erzengel Gabriel ist da, aha. Das ist schon viel, weil jemand anderen blast es raus. Und deshalb ist dieses geistliche Aha eine tiefe Form des Annehmens der Situation. Und jetzt kommen wir wieder zur Vaterwunde zurück. Ich muss meinen Vater so annehmen, wie er ist und muss sagen, aha, der Papa ist so, der Vater ist so. Ich kann es nicht ändern, ich kann mich zurückziehen, ich kann davor fliehen, aber ich kann auch standhalten und sagen, ja, so ist er. Ich nehme es an, so wie es ist. So, zweiter Schritt. Erster Schritt aushalten, zweiter Schritt annehmen. Und der dritte Schritt ist dann das aktive Fiat. Und was ist aktive Fiat? Das Ja, Ja sagen. Schlicht und einfach Ja. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich sage Ja. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Als Mutter Gottes. Und der Zacharias, um das auch noch abzuschließen, diesen Bogen, der hat ja gesagt, na, das gibt's nicht und meine Frau ist schon so alt und überhaupt und was willst du hier und so. Ja. Also der hat da wirklich ablehnend reagiert und hat gesagt, ich glaube das nicht, was du mir da erzählen willst, lass mich in Ruhe. Und dann hat er gesagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und du wirst so lange stumm sein, bis du siehst, dass ich recht habe, was ich dir gesagt habe. Also wenn der Erzengel Gabriel kommt, dann führt er schon aus, wofür er gesandt ist. Ja. Der lässt sich nicht so leicht abwimmeln, aber er kann auch strafen. Und er kann auch einfach einem ziemlich runterbremsen. Und der Zacharias hat die 9 Monate Schweigeexerzitien gebraucht. Ja? Ja, genau. Gut, also. Ja, ich bin noch nicht beim vierten Punkt. Genau. Erster Schritt, aushalten. Zweiter Schritt, annehmen. Also passives Fiat. Dritter Schritt, aktives Fiat, das ist Zustimmen. Und wenn ich diese 3 Schritte geschafft habe, ja, in der Tiefe meiner Seele, dann komme ich automatisch zum 4. Schritt, nämlich, dass ich mich mit der Situation versöhne. Und erst dann ist eine Versöhnung in der Tiefe lebbar. Und wenn ihr x-mal beichtet, dass ihr euch nicht versöhnen könnt mit dem einen oder anderen oder mit der einen oder anderen Situation, dann ist es wahrscheinlich, weil ihr die ersten 3 Schritte noch nicht gemacht habt, weil ihr noch beim Aushalten seid oder beim Nicht-Aushalten sogar. Und da braucht es einfach auch Geduld mit sich selber, zu sagen, okay, ich brauche mir noch die 3 Schritte und das braucht Zeit. Und auch wenn ich jetzt noch so gerne möchte, dass es jetzt schnell erledigt ist, wenn ich noch nicht nachkomme, dann muss ich mir noch die Zeit gönnen. Aber ich muss schon dran arbeiten. Aber ich kann jetzt auch nicht über mich selber drüber fahren. Selbst wenn ich mir jetzt Gewalt antun würde und da drüber fahren und sagen, jetzt, ich versöhne jetzt und das ist erledigt. Ja. Ich brauche diesen psychischen Prozess und ich brauche den geistlichen Prozess. Wieder beides verschränkt. Und dann kann es gut gelingen. Und die Vaterwunde wird meistens, gibt es auch Ausnahmen natürlich, aber die Vaterwunde wird meistens so geheilt, dass ich Gott Vater bitte, dass er stellvertretend all die Wunden, die mir mein irdischer Vater geschlagen hat, einfach ergänzt. Ich kann auch den heiligen Josef bitten, aber besser ist es eigentlich gleich zu Gott Vater zu laufen, wenn es gelingt. Und das sind schon ganz viele Erfahrungen, die wir da auch haben. Und da kann die Frau Kitzmüller, die da auch sehr viele Gaben hat in dem Bereich, da denke ich auch einiges sagen, dass dann wirklich auch Heilung geschieht. Durch dieses, dass der Himmel ersetzt. Und der Himmel kann ja auch in die Situation hineingehen, wo ich besonders verletzt worden bin. Also wenn mein Vater mich hineingestoßen hat ins Schwimmbad, damit ich endlich schwimmen lerne. Und ich dann Todesangst gehabt habe, weil ich mir es nicht zugetraut habe zu schwimmen. Obwohl ich eh schon schwimmen konnte und mein Vater hat es nicht so böse gemeint und so weiter. Ja? Aber er hat mich trotzdem reingestoßen und ich kriege noch, ich habe, das ist nicht mein Beispiel jetzt, ja? Mein eigenes, aber ich kenne jemanden. Ja? Und der erzählt dann, er hat immer noch diesen Schlag, wo er gestoßen worden ist im Kopf. Und das ist immer noch für ihn traumatisierend. Ja? Und ich bin ja auch Traumatherapeut. Habe eben die Ausbildung in Deutschland bei der Luise Redemann gemacht, die eine ausgezeichnete Traumatherapeutin ist. Und die hat auch gesagt, alles, was mich wieder daran erinnert, ist eine Retraumatisierung. Und ich werde wieder daran erinnert und komme wieder da weg vom Eigentlichen. Also ist der Weg, dass ich zu Gott Vater laufe und bitte ihn, dass er in diese Situation, wo ich zum Beispiel eben gestoßen wurde, da in dieses Schwimmbad, dass er da mich auffängt. Und da sind dann oft schon wirklich dann Dinge geschehen, wo ich dann zu meinem Vater gehen kann und nicht mehr diesen Groll oder diese Angst oder diesen Ärger habe. Ja?
Ja, geholfen hat, also das ist
also ich sage es nochmal für alle, auch die es nicht so gut verstehen, es geht einfach darum, zum Beispiel die Kriegsgeneration, dass da einfach Verletzungen sind. Und wenn man dann versteht, warum es jemand so gegangen ist, wie es gegangen ist, dann ist es leichter, dass man den auch Güte und Verständnis für diesen Menschen hat, für die Mutter oder für den Vater. Genau, sehe ich ganz genauso. Ja, stimmt. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Wenn man nämlich den anderen Menschen so annimmt, wie er ist, bekommt er plötzlich eine innere Freiheit, sich noch einmal zu verändern. Vorher ist er wie erstarrt, ja? Und dadurch, dass der andere merkt, aha, ich darf so sein, wie ich bin, und ich weiß eh, dass ich verletzt bin, ich weiß eh, dass ich schlechte Eigenschaften habe, kann ich plötzlich mich ein Stück rühren. Mutterwunde, ganz, ganz große Basis für die verletzte Weiblichkeit, dass meine Mutter als Mädchen mir gesagt hat oder mir vermittelt hat, aus dir wird keine gute Frau. Aus dir wird keine gute Mutter, du bist nicht meine Tochter. Also es muss sie nicht so wörtlich sagen, aber es reicht, wenn sie vermittelt, ich habe dich geboren und wieso bringst du so einen Freund nach Hause oder wieso kannst du nicht kochen oder wieso machst du nicht dasselbe wie ich, wieso gehst du einen anderen Weg als ich? Da schwingt in der Tiefe entweder offen oder verdeckt, was dann noch schwieriger ist mit, du bist nicht meine Tochter. Wenn es der Vater sagt, du bist meine Tochter, ist es auch schlimm, aber nicht so schlimm, wie wenn es die Mutter sagt. Weil das Mädchen identifiziert sich ja mit der Mutter, ja? Oder grenzt sich auch ab, je nachdem. Ja? Und was macht man bei der Mutterwunde? Also da geht es, und jetzt steigen wir eben ein in den Vortrag, da geht es darum, einfach auch mal wirklich in einem ersten Schritt sich bewusst zu machen, wer bin ich als Frau? Und dann sage ich am Ende vom Vortrag, auch noch einmal, was macht man, um die Mutterwunde auch vor Gott hinzubringen, um aufzulösen. Und klar, Maria hat einen ganz wichtigen Beitrag, aber würde ich jetzt vorher gern ein bisschen was über die Identität sagen, über das Wesen der Frau. Wie lange haben wir jetzt Zeit? Bis um Punkt? Oder? Ja. Um 5. Ist klar. Gut, passt. Gut. Also ich fange mal ein bisschen lustig an. Was unterscheidet Männer von Frauen? Ja? Also das da oben ist der Mann, ja, und das da unten ist die Frau. Ja? Also Sie sehen, die Männer sind ein bisschen einfacher gestrickt, ja? Und die Frauen haben einige Stellschrauben. Und jetzt können Sie sich auch ein bisschen vorstellen, warum Männer oft überfordert sind mit Frauen. Ja? Was heißt das aber? Frauen sind viel sensibler und Frauen sind viel, viel, viel feiner als ein grober Mann. Und es gibt auch feine Männer, aber es gibt auch viele Männer, die eher grob sind. Ja? Da gibt es eben nur on-off. Ja? Und bei Frauen gibt es schon auch on-off. Ja? Das ist das Einzige, was gleich ist. Ja? Aber dann gibt es viele, 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 viele Nuancen, ja? Wo ein Mann meistens gar nicht hinkommt. Außer die Frau lädt ihn ein, und erklärt ihm die einzelnen Bereiche. Und das braucht natürlich, wie Sie sich vorstellen können, Zeit. Ja. Also auch die Eindrücke werden unterschiedlich verarbeitet. Und das überspringe ich jetzt. Na gut. Das habt ihr eh schon, das haben wir eh schon mit Selbstwert gemacht. Ja? Genau. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht bringen. Ist aber zum Frage Selbstwert. Und Selbstwert haben wir schon heute Vormittag gemacht. Von daher können wir es jetzt überspringen, weil ihr seid jetzt schon so gut vom Vormittag über den Selbstwert, dass euch das nicht mehr betrifft. Gut. Bei Männern ist das Mitgefühl vornehmlich das Ergebnis von einer rationalen Analyse, während bei Frauen ist es vielmehr das emotionale geprägte Gefühl. Und Was auch wichtig ist, Frauen sind viel mehr beziehungsorientiert und erleben Gemeinschaft ganz anders und viel tiefer, als wie wenn sie mit Männern zusammen sind, weil der Mann fährt ganz oft drüber, weil er lösungsorientiert ist. Wenn er wo ein Problem sieht, will er sofort die Lösung haben und glaubt, er hat damit der Frau geholfen. Und das ist auch für mich in Gesprächen mit Frauen so wichtig, dass ich oft als Mann dann einfach besser schweige und die Frau sagt dann nachher, wenn sie selber gut mit sich in Kontakt war, dass ich ihr gut zugehört habe, hat ihr geholfen, dass sie mehr zu sich findet. Also wie wenn ich jetzt da eine Lösung bringe, 1, 2, 3, und sie sagt dann, ja, das wollte ich gar nicht hören, weil ich wollte eigentlich eher meine eigene Lösung finden.
Also ich will verstanden werden.
Ich möchte verstanden werden, ja. Und ich brauche nicht jemanden, der mir wieder von außen was sagt, sondern ich brauche eigentlich jemanden, der mir hilft, dass ich mich selber finden kann. Also, was ist das Wesen der Frau? Das sind jetzt eben diese drei Punkte, die ich gern mit Ihnen jetzt heute machen möchte und dann am Schluss noch die Versuchungen der Frau und dann machen wir noch einen fünften Punkt mit Maria. Also die Frau ist jetzt einmal die Tochter Gottes, da werden wir uns über die Schönheit, über die Reinheit, über die Empfänglichkeit und Weitergabe und Durchlässigkeit beschäftigen. Auch diese durchlässige Selbstidentität von der psychospirituellen Reise, was wir gestern gemacht haben. Dann die Mütterlichkeit, das heißt nicht, dass jede Frau auch jetzt ein Kind geboren haben muss, um Mutter zu sein. Es gibt auch die geistige Mutterschaft. Dann die Ehefrau als Hinordnung auf den Mann oder eben die Brautschaft Christi, wobei wir die Brautschaft jetzt da nicht so ausführlich machen werden. Und dann eben die Versuchungen der Frau, die Gefahren, ihr Wesen zu verlieren und wie ein Mann zu werden oder ein Mann-Weib zu werden oder noch schlimmer zu werden als ein Mann. Gibt es ja leider alles, ja? Also die Frau als Tochter Gottes, Gott hat die Frau wunderbar und schön geschaffen. Und das Vorrangige, die kostbare Gabe Gottes an die Frau ist die Schönheit, weil sie liebt. Ich bin schön, weil ich liebe, sagt die Mutter Gottes von Medjugorje. Und die Seher beschreiben sie ja auch als so schön, dass man sie nicht beschreiben kann, wie schön sie ist. Sie ist eben überirdisch schön, weil sie eben auch überirdisch liebt. Es geht jetzt nicht um diese perfekten Modelmaße, sondern es geht um diese Anmut. Das ist das Wesen der Frau. Und es kann eine Frau keine Modelmaße haben, aber ganz anmutig von innen her die Schönheit strahlen. Auch wie ich gestern Abend gesagt habe mit Körper, Seele und Geist. Der Körper ist nicht das Thema, dass er schön sein muss. Es geht um den gesamten Leib und der besteht aus Körper und Seele und Geist. Wenn es der Frau gelingt, sich so anzunehmen, wie sie ist, ist sie innerlich und äußerlich schön und strahlt innerlich und äußerlich diese Schönheit auch aus. Also ich bin als Frau schön, weil ich mich als Tochter Gottes von Gott geliebt weiß. Und deshalb ist so wichtig Tochter Gottes und nicht Tochter von meinen Eltern, weil mich Gott geschaffen hat. Und auch wenn meine Eltern mich nicht lieben konnten oder nur teilweise lieben konnten, als Tochter Gottes und als Geschaffene von Gott bin ich immer von Gott geliebt. Ja, wenn ich diese wahre Schönheit leben kann, dann bin ich auch vor Angriffen geschützt. Kann ich vielleicht später noch was dazu sagen. Und deshalb ist der irdische Vater wichtig für das Mädchen, habe ich schon gesagt, mit der Vaterwunde. Eben diese Frage, findest du mich schön, ist eine ganz zentrale Frage. Und wenn ein Vater da aufmerksam ist und es kommt die Frage, wird es ihn reißen. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Also wie mich das meine Töchter gefragt haben, habe ich gewusst, das ist die zentrale Frage. Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, da ist ein Fleck auf dem Leiberl. Ja? Also das wäre komplett daneben. Ja? Oder frisier dich dann ein bisschen schöner. Das wäre katastrophal. Ja? Da geht es wirklich um eine tiefe Wesensfrage. Und dann muss ich auch wesenhaft antworten als Vater. Also der reine Blick des Vaters auf das heranwachsende Mädchen, der reine, ja, gibt es natürlich auch dann nicht reine Blicke leider, deshalb ist ja dann auch der ganze riesengroße Missbrauchsbereich da. Und trotzdem, er hofft, das Mädchen, auch das missbraucht wird vom Vater durch den unreinen Blick vom Vater, da braucht noch gar nichts Sexuelles sein, da braucht nur der unreine Blick sein, die Not, dass sie merkt, sie wird eben nicht gesehen. Ja? Sie ist eben leider schön, leider zu schön. Und deshalb ist so wichtig dieser reine Blick des Vaters. Genau, also wenn...
Ja? Aber ich habe so das Gefühl, dass die Männerwelt um mich herum das schon tangiert, aber mich persönlich ist ehrlich gesagt.
Also, ich habe das mit einer Frau erarbeitet, ja. Und weil ich hätte mich nicht getraut, da aufzutauchen, ohne dass es mit mehreren Frauen abgestimmt ist, ja. Und ich habe das eben mit einer Ordensschwester erarbeitet und mit einer Frau, die Psychologin noch ist. Und wir haben es noch bei verschiedensten Büchern noch natürlich auch anhand von Literatur. Und zum Beispiel haben wir uns da auch stark auf die priesterliche Frau bezogen, von der Jo Brasson, aber auch Theologie der Geschlechter von der Adrienne von Speyer. Also es ist schon, glaube ich, aber es kann sein, dass es für Sie nicht jetzt so wichtig ist, wir kommen aber eh noch zu den anderen Punkten. Ja,
ja, so Mädels kokettieren ja eigentlich auch gern, oder? So kleine.
Ja, eh, aber...
Das ist ja auch diese Frage.
Wie?
Aber doch nicht alle. Also
nicht alle, genau. 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 Also genau, es gibt die Prinzessinnen, genau.
Ich muss jetzt so aus der eigenen Erfahrung gucken, wie die Mädels jetzt sein. Also mir ist das noch nie so bewusst gewesen. Die Vaterrolle mit der Tochter, wie ich das bisher habe. Aber ich finde es bei meinen Mädchen schon, also unter den Mädels ist es schon wichtig, dass der Körper sie nicht
genau.
Und momentan ist eine
genau.
Also die weiß jetzt nur, die verbindet mit Hübsch jetzt nicht hergerichtet geschminkt oder so.
Genau.
Das ist nicht ihr Stil.
Richtig.
Aber sie will, so wie sie ist,
angenommen sein. Ganz genau,
sein.
Ganz genau. Genau. Ja, und zwar vom Vater, genau. Aber da hat...
Zwar mich auch, ja, aber wenn der Papa
genau.
da ist, dann
genau.
will sie das auch dem Vater.
Genau, genau. Ja.
Ja. Also mir ist das nicht so aufgefallen,
aber das ist
richtig.
Genau. Also es genau, ich gleich, aber ja. Jetzt nochmal zu Ihnen. Also ich glaube, es ist auch unterschiedlich. Es gibt auch Mädchen, für die das nicht so wichtig ist. Ja? Aber wir bringen einfach auch das, wo man auch erstens von der Literatur, aber auch von der Erfahrung, und das ist eine ganz starke Ordensschwester, die unglaublich weiblich ist, ja, sage ich. Ja? Also die wirklich, wie soll ich sagen, aus der Tiefe ihres Frauseins auch lebt. Und die hat eben auch mit uns das entwickelt, was diese vier Dinge sind, also das da, ja, diese Dinge, ja, die haben wir auch gemeinsam entwickelt, ja, und das ist schon was zumindest viele trifft, aber es ist wie immer so, für den einen ist das mehr Schwerpunkt, für den anderen ist das mehr Schwerpunkt, ist ja okay.
Aber vielleicht kommt es auf die Geschwisterrolle an, weil ich habe einen älteren Bruder gehabt und der hat mehr gegolten, weil das halt ein Bub war. Und dann wollte ich auch immer Bub sein, ja, weil ich aber, auch mehr gegolten wollte.
Aber da ist schon eine Verletzung passiert, ja. Weil dann bin ich schon schlechter, weil ich leider nicht als Mann auf die Welt gekommen bin. Also das ist schon sehr traurig. Aber jetzt waren einige Fragen.
Es konnte doch gerade in der Nachkriegszeit auch verhältnismäßig, wo das Thema gar keinen Platz hat. Wenn das eben so überladen war, dann die Notwendigsten davon angehalten, dass es gar nicht so viel Platz
hat. Aber das Leben kann... Also ich wurscht wo, es kann immer Thema sein. Und wenn es nur ein Nebensatz ist. Also auch wenn ich nichts Gescheites zum Anziehen gehabt habe und zu große Kleider von der Kahnung, von der Schwester gekriegt habe. Es kann, ja.
Ja, ich erinnere mich auch, dass ich meinen Papa ganz oft gefragt habe. Papa, bin ich schön? Aber dabei habe ich nicht gemeint, Papa, findest du mich schön? Aber sondern Papa, hat mich lieb.
Nimmst du mich an, genau, hast du mich lieb, ganz genau. Genau. Wer war noch? Irgendwer wollte noch?
Ich wollte ja. Trotzdem wissen, was mit den Söhnen ist.
Genau.
Können Sie das vielleicht auch noch kurz erklären?
Ja, genau. Also die Söhne fragen den Papa nicht, bin ich schön, ja?
genau.
Die Söhne fragen auch nicht, also ich habe einen Sohn auch, ja? Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Und die Söhne fragen auch jetzt dann nicht, Papa, bin ich stark oder so, ja? Das fragen die nicht, sondern die Söhne wollen gemeinsam mit dem Papa was tun. Und im Tun wollen die Söhne merken, der Papa nimmt mich ernst und ich bin auch schon also mit dabei. Ja? Das heißt jetzt nicht, ich muss jetzt nicht stärker sein, aber es gibt zum Beispiel schon die Phase, wo dann mein Sohn gesagt hat, tu mal Arm drücken. Ja? Und so, ja. Also einfach so nebenbei, ja. Und er nimmt das eh ganz locker und dann entwickelt er einen irrsinnigen Ehrgeiz, ja. Und das wäre dann total fies von mir, wenn ich ihn da runterdrücken würde, ja. Also das muss dann ein wirklicher Kampf sein, ja. Oder zum Beispiel jetzt, wie es so viel geschneit hat, ja, hat er gesagt, nur eben zu mir, ja, also wie er gemerkt hat, die Mädchen sind jetzt mal weg, Papa, jetzt ist eine Schneeballschlacht dran. Und ich habe gewusst, die ist jetzt dran. Auch wenn ich überhaupt keine Lust gehabt hatte, mich einreiben zu lassen und mit eiskalten Stäben. Gut, und diese Schneeballschlacht, die war wirklich für ihn das, boah, ja. Also da hat er wirklich also seine ganze Energie hineingelegt. Ja. Und dann hat er noch gesagt, so am Schluss, jetzt müssen wir noch einmal uns einreiben. Ja. Das ist wichtig. Ja. Also nur Schneeballschlacht reicht noch nicht. genau. Und so. Also da geht es einfach auch darum, bin ich für ihn spürbar, ja? Oder sage ich, na, lass mich in Ruhe oder so. Ja? Das, ich habe jetzt keine Zeit und störe mich nicht, ich tue gerade Fernsehen. Also das wäre ganz traurig, ja? Wenn das wäre.
Und mit der Mutter dann? Also Mutter, Sohn, das vielleicht auch noch kurz.
Was die Mutter zum Sohn sagt, oder was das?
Ja.
Und wieder, was die Tochter zum...
Nein,
also jetzt komme ich durcheinander. Wir haben jetzt da Vater, Tochter und jetzt wollen Sie noch Mutter, Tochter, gell?
Nein. Mutter, Sohn.
Ja, aber Mutter, Tochter hatten wir schon, genau. Dann haben wir Vater, Sohn haben wir und jetzt fehlt noch Mutter, Sohn, genau.
Ja.
Danke, jetzt bin ich wieder online, ja? genau. Gut, also der Sohn will von der Mutter wissen, ob er einmal ein Vater werden kann. Ob er mal auch in der Lage ist, so wie der Papa zu sein. Und das kommt aber auch nicht so direkt, weil zumindest bei meinem Sohn ist nicht so, dass er so direkt fragt. Und das haben wir jetzt auch nicht noch genauer angeschaut, die Frage. Müssen wir mal machen, genauer. Ja. Aber also wenn ich jetzt so nachdenke, es geht schon darum, ist er in der Lage auch, also er will von der Mama wissen, ist er in der Lage auch so Verantwortung zu übernehmen und ist er auch einer, auf den sie stolz sein kann. Aber nicht jetzt narzisstisch, sondern eher, weil es gibt ja auch Mütter, die dann ihn narzisstisch so hochjubeln, ja, wo es doch gar nichts zum Loben gibt, dass er glaubt, er ist eh der Beste, obwohl er noch gar nichts geleistet hat. Ja. Und das ist dann eben durch die Verwöhnung von der Mama, kommen dann oft dann kleine Narzissten und dann große Narzissten raus. Also das ist schon auch eine große Gefahr. Und deshalb geht es darum, dass der Sohn anerkannt wird für die Leistungen, die er macht, ohne dass er überfordert wird und nicht, dass er unterfordert wird, dass er nicht für etwas gelobt wird, was nicht stimmig ist, aber auch, dass er nichts tun muss, was er eigentlich nicht kann. Also was ganz schwierig ist, wenn zum Beispiel der Vater weg ist, wegen Scheidung oder Tod, und er dann auf einmal Vaterersatz sein muss.
Das ist schrecklich. Ja.
Das ist ganz schwer.
Weil vor allem die Männer, ja, die können dann nie eine Frau finden. Sind dann diese
sind
Mütter,
immer gebunden an die Mutter, ja.
Ja. Mit 35, 40 nicht.
Ja, genau. Genau. Und dann kommt die Frage, ich habe einen Klienten auch jetzt gehabt, ja, der hat die 75-jährige Mutter, der hat schon natürlich geheiratet und Kinder gehabt, hat ihm vorgeworfen, du magst mich ja nicht mehr, weil du nicht für mich da bist. Mit 75, ja. Und der war 40 oder 45. Ja. Und so, und das ist schon hart. Ja. Dann, also der Sohn, also das ist auch immer altersgerecht und das ist auch unterschiedlich je nach Alter. Müsste ich nochmal meine Frau fragen, was da für Fragen waren. Ich werde mit dir heute telefonieren und sage vielleicht morgen noch was. Ja.
Genau.
Okay, gut. Genau, das kommt. Danke. Almut rettet mich. Ja. Genau. Gut. So, das überspringen wir. So, jetzt geht es um die Reinheit. Also die Tochter Gottes lebt auch von der Reinheit. Das ist das wichtigste Kriterium, offen, durchlässig und empfangsfähig zu sein. Und die Unreinheit zerstört die Empfangsfähigkeit. Also zum Beispiel eine zu frühe Erotisierung ist zerstörerisch für jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen. Und das habe ich jetzt da aus Zeitgründen nicht da, ich möchte es aber doch gern erwähnen. Kennt jemand diese Flasche, wo diese vielen Delfine drauf sind? Kennt das jemand? Na, sonst schade, das könnte ich euch, also ich würde es zu lang brauchen, das zu finden, aber jedenfalls gibt es eine Flasche, da sind Delfine aufgezeichnet, und zwar 9 Delfine. Aber die Delfine sind so dargestellt, dass es eine nackte Frau ist. Also, und jeder, der eben erotisiert ist bereits, ja, warum auch immer, sei es weil er, genau, der sieht sofort die nackte Frau und nicht mehr den Delfin. Und da gibt es eben Studien, wo man eben ein Kind das zeigt und das sieht sofort die Delfine und zählt Delfine runter. Ja. Und irgendwann einmal gibt es dann eben den Bruch, wo dann eben das dann sich ändert im Gehirn oder wo halt in der Klasse man sich leider einen Porno am Handy anschauen konnte, ja, und das eben lustig findet und so, was ja total easy ist heutzutage, ja, also einen Porno in der Volksschule anzuschauen, weil irgendjemand ein Handy mit hat, ist so schnell und die Kinder sind sofort so schnell verdorben und dann sehen sie nicht mehr Delfine. Und du musst dann als Erwachsener, musst wirklich genau hinschauen, wo sind da die Delfine. Das siehst du als erstes nicht. Ja. Und ich frage ihn, wenn ich das herzeige, sage ich immer, was seht ihr? Und praktisch 100% der Erwachsenen sagen, nackte Frauen. Ja. Also das heißt, diese Unreinheit zerstört oder stört zumindest, muss nicht jetzt auf komplett zerstören sein, aber stört diese Empfangsfähigkeit. Und deshalb ist diese Reinheit auch eine ganz kostbare Gabe. Und das ist jetzt vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, wenn das heranwachsende Mädchen von der Mutter nicht gelehrt wird, wie man sich gut kleidet, damit Männer nicht in Versuchung geführt werden, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Ja, wo, das kriegt das Mädchen sonst vielleicht nicht von sich aus mit, wenn es nicht die Mama selbstverständlich sagt. Gut. Ich schaue noch, was die wichtigen Punkte sind. Also Gott braucht Frauen wie Maria, die ganz auf ihn hören, nicht auf andere Dinge. Und Gott gibt uns einen besonderen Schutz, sofern wir nicht mutwillig oder unbewusst der Zerstörung ausgesetzt sind. Wo das Wesen der Frau in diesen Bereichen verletzt ist, beginnt es bereits schwierig zu werden. Aber Gottes Gnade weicht nicht, aber es wird doch schwieriger. Also ich muss mehr um die Reinheit kämpfen und muss mehr mich bemühen, die Reinheit zu bewahren, auch als Frau. Ja, ich sage ja jetzt nicht, dass ich...
Nein, aber
ich bin ein getaufter Psychologe. Ja.
Aber das ist ja die Katastrophe, die wir in unseren Familien haben.
Ja,
deshalb ist... Man braucht ja nur Werbung anschauen oder Unterricht, Bücher oder alles.
Ich weiß.
Genau. Und ja. Das ist ja wirklich extrem schwer als zum Gegenfeuer. Weil das sind ja Einflüsse, die komplett von außen kommen und die man teilweise ja oder zum Großteil überhaupt nicht verhindern kann.
Genau. Also gibt es jetzt schon in deutschen Kindergärten ja verpflichtend ausgeteilt, also Baden-Württemberg, ich glaube Bayern ist noch nicht dabei, auch schon, wo schon eben diese Plüschvagina und Plüschpenis zum Spielen und so ist.
Ja.
Okay. Okay, aber in Baden-Württemberg ist schon verpflichtend jeden Kindergarten ausgeteilt, ja. Dass man, also ja, das ist. Und das auch mit diese Legende vom König, ja, wo nicht so wie der König Drosselbart, ist auch ein Kinderbuch, das in jedem Kindergarten sein muss. Also König Drosselbart, wo die Königstochter jeden ablehnt, ja, und dieses neue Märchenbuch ist, wo sie eben auch, also wo der Königssohn, der Prinz, jeden ablehnt, also jede Prinzessin ablehnt und sich dann einen Prinzen als Mann nimmt. Ja. Das gibt es auch, genau. Das ist auch in jedem Kindergarten, ja. Also, okay, aber was trotzdem gilt, ist, dass die Reinheit was ganz Kostbares ist, was in der Familie zumindest auch noch gefördert und geschützt werden kann, wenn auch dafür ein Raum ist. Und von sich aus hat das Mädchen eine natürliche Reinheit. Und deshalb ist auch die Sexualpädagogik so wichtig, dass man das Kind kindgerecht, also sowohl das Mädchen auf ihre Art, als auch dem Jungen auf seine Art, früh aufklärt, sobald Fragen sind. Und man muss ja nie alles sagen, sondern nur soweit eben die Fragen gestellt werden und das einfach halt kindgerecht erklären. Ja, der nächste Schritt ist eben diese, folgt aus der Reinheit, die Gabe der Empfänglichkeit und der Weitergabe. Jede Frau ist zunächst von ihrer Natur aus her ganz auf Gott ausgerichtet. Deshalb wird fast jedes Mädchen auch am Anfang sich überlegen, ob sie nicht ganz für Gott da sein möchte. Und ist daher auch von Ordensfrauen angezogen. Das gilt auch für Ehefrauen, für geweihte Jungfrauen, für Ordensfrauen, aber genauso wie für Singles in der Welt, die in der Reinheit geblieben sind. Kann auch sein, dass sie nicht ganz in der Reinheit geblieben sind, also schon eine Partnerschaft gehabt haben, die aber dann eben zu Ende gegangen ist und sie sich dann erneut wieder für die Reinheit entschieden haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich einmal die Reinheit verletzt habe, dass es dann nie mehr auffindbar ist. Also Gott schenkt auch die Reinheit wieder neu. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Frau ist aufgrund der Reinheit leichtfüßiger auf dem Weg zu Gott als der Mann. Und das habe ich gestern schon gesagt, dass Frauen überhaupt leichtfüßiger sind, auch auf dem Weg zu Gott. Warum? Weil sie von ihrem Wesen her eher reiner sind als Männer. Gibt es auch Studien, sobald eben beim Mann die Erotik geweckt worden ist, schaut der Mann immer zuerst auf das Gesicht, dann auf die Brust und dann also auf den ganzen Körper von der Frau. Und die Frau schaut beim Mann auf die Augen und dann auf das Gesicht. Also ist auch biologisch offenbar ganz tief eingeprägt, dass die Frau auch einfach reiner schaut, als der Mann schauen kann. Und der Mann muss sich ja nicht bemühen, der muss richtig üben, dass er nicht automatisch auf die Brust schaut. Ja. Dann dieses Empfangsbereite ist auch schon von der Biologie her, dass die Frau einfach von ihrem Wesen her viel empfangsbereiter ist als der Mann. Eine hohe Wachheit und Aufmerksamkeit. Deshalb sind auch viel mehr Frauen hochsensibel als Männer, obwohl jetzt auch mehr Männer hochsensibel werden. Hat auch andere Gründe. Habt ihr schon mal über Hochsensibilität gehört oder euch beschäftigt damit? Also ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der hier Thema sein sollte. Es gibt zunehmendes Phänomen, das auch jetzt besser erforscht ist, leider auch von der Esoterik missbraucht wird. Deshalb sage ich da ganz bewusst Achtung. Aber es gibt auch christliche Leute, die sich mit Hochsensibilität beschäftigen. Ich halte auch Vorträge drüber. Und wer in Deutschland sehr bekannt ist, ist dieses Ehepaar Lülling. Das ist ein freikirchliches Ehepaar. Die haben sich sehr viel mit Hochsensibilität beschäftigt. Was ist Hochsensibilität? Es gibt drei Arten der Hochsensibilität. Das ist die körperliche, haptische Hochsensibilität, dass ich sehr, sehr sensibel bin von der Haut her, daher auch eher zu Neurodermitis neige und nicht jedes Gewand vertrag und mich in meinem Körper sehr leicht nicht wohlfühle. Es ist eine Gruppe, die ist so 3% der Bevölkerung circa. Ja. Dann gibt es die intellektuelle Hochsensibilität, das sind extrem gescheite Leute, eher Männer, die fast schon so ein bisschen Asperger-autistische Syndrome haben, also hochintelligent, auf was Bestimmtes fokussiert und trotzdem aber ziemlich lang brauchen, um die Dinge zu verarbeiten. Aber sie verarbeiten es in einer sehr, sehr großen Tiefe, was ein Durchschnittlicher gar nicht verarbeitet. Und die größte Gruppe der Hochsensiblen sind ca. 15% der Bevölkerung, also das ist 5% die intellektuelle Hochsensibilität und die emotionale Hochsensibilität ist ca. 15% der Bevölkerung. Sind wir dann in Summe auf 20% der europäischen Bevölkerung, die hochsensibel sind. Und die emotionale Hochsensibilität sind eben 15% der Frauen, die ganz tief empfinden und die sich sehr viele Dinge viel tiefer zu Herzen nehmen als andere Menschen. Und die auch viel verletzlicher sind von anderen Menschen, weil sie das auch alles viel ernster nehmen. Und die können nicht das so leicht auf Abstand kriegen und das wegwischen. Weil sie da weniger Filter haben. Und in diesem Buch von diesem Ehepaar Lülling, das heißt Lasten tragen die verkannte Gabe, gibt es auch einen eigenen Gebetsteil, was man als Hochsensibler beten kann. Ja? Und da wird zum Beispiel empfohlen, dass man beten soll, dass Jesus quasi einen Filter davor setzt, damit nicht alles so hart auf mich trifft und mich alles so verletzt. Und ich habe zum Beispiel eine Klientin, ja, die ist bei jedem Schritt, den wir machen, ist es für sie so schwer und das tut ihr fast schon körperlich weh, obwohl sie emotional hochsensibel ist, dass sie immer dann noch eine Stunde braucht bis zum nächsten Mal, bis sie es verarbeitet hat. Und dann sagt sie, okay, das habe ich jetzt, können wir den nächsten Schritt machen. Ja? Aber das geht alles, also wenn es bei mir so tief geht, geht es bei ihr 5 Meter tief. Und deshalb muss man auch ganz vorsichtig sein, was man bei diesen Menschen auch tut und auch anrichtet. Deshalb ist auch die Partnerschaft mit emotional Hochsensiblen viel heikler, weil die viel, viel leichter verletzbar sind, sich viel schneller zurückziehen, viel, viel mehr Kritik am Ehemann haben. Und der sagt, ja, Entschuldigung, ich bin ein Mann. Ja. Also der auch da überhaupt kein Interesse und auch gar kein Verständnis hat. Und dann gibt es noch ein spannendes Buch, eher, glaube ich, von den Lühlings, über hochsensible Paare. Also da wird dann beschrieben, und da halte ich ihm auch Vorträge drüber, nur eine Klammerbemerkung noch, was ist, wenn einer hochsensibel ist und der andere nicht? Und was ist, wenn beide hochsensibel sind? Und ich kenne ein hochsensibles Ehepaar, wo beide hochsensibel sind. Mit denen haben wir, also heuer nicht, aber die letzten 2 Jahre Silvester gefeiert. Ja? Und das ist total spannend mit denen, weil die das alles so tief empfinden, dass man auch viel mehr Zeit brauchen mit ihnen und dass wir fast eben ein Neujahr verschlafen hätten. Ja? Weil wir halt noch so einfach in diesem Prozess drinnen sind. Und wenn ich mit Hochsensiblen zusammen bin, weiß ich, brauche ich viel, viel mehr Zeit und muss ich deutlich zurückschalten. Dafür ist eben eine hohe Emotionalität also das sind gute Therapeuten zum Beispiel, ja, oder auch gute Seelsorger, weil die sich viel besser in andere einfühlen können. Ja, super Frage. Ja. Ja. Ganz super Frage, ja. Danke, das bringe ich dann auch oft bei der Nacht. Ja, klar, das wird geläutet. Und es ist nicht mehr so verletzbar, aber das Charisma bleibt. Und das ist das Coole, ja? Dann haben die Leute wirklich einen Durchblick, den andere bei Weitem nicht haben. Aber die Verletzlichkeit sinkt ein Stück. Ja? Ja. Bitte? Nach außen erkennbar?
Ja, woran merken wir das?
Also das eine ist, dass ihr merkt im Vergleich zu anderen Frauen, dass ihr die Dinge schwerer nehmt, dass ihr leichter verletzt. Wenn Sie mich kennenlernen? Nein. Achso, wenn Sie eine hochsensible Person kennenlernen. Ja. Also dann merken Sie, dass diese Person zurückzuckt. Das merkt man schon. Also wenn man ein bisschen darauf sensibel ist, ja. Wenn wenn ich natürlich drüber fahre. Gut. Also ich muss ein bisschen schneller werden, dass wir jetzt noch wirklich die wichtigen Punkte durchbringen. Die Frau als Mutter, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sowohl im leiblichen wie im geistlichen Sinn. Einerseits die Kinder gebären, als auch sich verströmen und was weitergeben an die anderen. Und die Frau ist in ihrem ganzen Wesen fruchtbar, verströmend, leben wachsend und fördern. Und das macht sie viel ganzheitlicher als den Mann. Der Mann ist da viel, viel, viel weniger von der Fülle, von dieser Rundheit. Ja? Ja, also die Frau, die spürt, dass sie am Du besser zum Ich werden kann, die kann sich an einen exklusiven Mann verschenken, dann ist das ihre Berufung. Das Ziel der Frau ist die Heiligkeit und auch den Mann in den Himmel zu bringen. Das ist ja überhaupt das Ziel von Ehepartnern, dass sie sich gegenseitig in den Himmel hineinbeten. Und es ist gemein, wenn ich sage, Hauptsache ich wäre heilig und was die anderen machen, ist mir egal, da wäre ich nicht heilig. Ja? Da bin ich dann der Letzte und die anderen gehen vor mir rein, ja? Und ich wundere mich. Das heißt, die wichtigste Aufgabe der Frau in der Ehe ist, dass sie den Mann nicht von Gott wegzieht und nicht auf sich fokussiert. Dass sie nicht sagt, schau auf mich, sondern dass die Frau sagt, schau auf Gott. Und umgekehrt auch. Ja, die Frau ist in der Familie die Feuerstelle, deshalb das Foyer de Charité und all diese Dinge, wo Maria eben auch die Feuerstelle ist. So, was sind die Versuchungen der Frau, dass sie das Wesen, ihre tiefe heilige Identität verlieren kann? Ist einmal, ich gehe es nur ganz schnell durch, ist die Machtausübung, wo die Frau versucht, über andere Menschen Macht zu kriegen. Sie hat oft mehr Kraft als der Mann, wieder aufgrund von der psychospirituellen Geschichte, weil die viel, viel zäher ist als der Mann, der dann vor allem dann bald einmal ab der Lebensmitte viel schwächer ist als die Frau, und dann zahlt die Frau möglicherweise alles dem Mann heim, was der Mann ihr vorher angetan hat. Führt nicht unbedingt in die Heiligkeit, aber ist eine Gefahr. Und dann die Angst, das ihre nicht bergen zu können, zum Beispiel eben nicht ihre Berufung, ihr Lebensziel, eine bestimmte Aufgabe, dem Mann die Kinder zu bergen, ja. Und dann ist eben die Gefahr, in das Wirkprinzip des Mannes einzusteigen und nur zu machen, also eine Macherin zu werden. Das Charisma ist es, ganz Herz zu sein und eben zu bergen, so wie Maria Jesus geborgen hat, so wie eine Frau ein Kind unter ihrem Herzen birgt. Es kann so weit gehen, dass die Frau nicht mehr als Frau empfinden kann, dass die Weiblichkeit verloren geht und dass sie auch nicht mehr in der Tiefe lieben kann. Frigidität ist jetzt da nur im sexuellen Bereich ein Thema, aber das kann auch in dem, im nicht-sexuellen Bereich ein wichtiges Thema sein. Dann Neugierde und Scham. Wo Scham ist, kann sich die Neugierde einnisten, so war es auch bei der Erbsünde. Und Scham soll durch die Liebe überwunden werden, nicht durch Schamlosigkeit. Das, was mich interessiert, weckt in mir Neugierde, Energie und Kraft, aber wo die Scham hinzukommt, ob das in Ordnung und erlaubt ist, ist das wieder ein Schutz. Ja. Gut, dann einfach auch von den hormonellen Bedingungen und prägt das die Frau auch im spirituellen Bereich. Eben alle von Ihnen kennen das PMS, das prämenstruelle Syndrom. Ansonsten ist Dr. Helfter Fachfrau, die dann noch gern dazu noch was sagen kann, wenn das noch nicht so bekannt ist. Aber auch in den Wechseljahren ist noch einmal eine Chance, dass die Frau merkt, ich bin nicht mehr so von den Hormonen jetzt auch nicht abhängig, ja, oder getrieben oder gelenkt, ja, und habe dadurch auch noch einmal mehr innere Ruhe, da mehr mich in die höhere Wohnung führen zu lassen. Die Schwerarbeit ist vorbei, die Hormone bilden sich zurück und ich habe mehr Kraft fürs Wesentliche. Sie wird noch begabter für den mystischen Weg und kann noch einmal mehr in der Tiefe auf Gott eingehen. Und jetzt noch ganz, ganz wenige Folien, dann bin ich schon am Ende. Maria ist fraulicher als jede andere Frau. Warum? Weil sie ist wirklich das vollkommenste Geschöpf, das je aus der Hand Gottes hervorging. Und obwohl sie durch die Gnade so hoch erhoben war, dass sich das an der Grenze der Göttlichkeit näherte, so ist sie doch ganz Frau geblieben. Es war ihre von Gott bestimmte Rolle, echte Frau und echte Mutter zu sein. Deshalb ist sie eben auch Braut Christi, aber auch Mutter Gottes und Tochter des Vaters, und das ist eben Braut des Heiligen Geistes. Alle Wunder, die in ihr gewirkt wurden, verringern ihre Weiblichkeit nicht, sondern vertiefen sie, sodass sie mehr Frau war als jede andere Frau. Und Gott konnte in ihr seinen Plan zur Gänze verwirklichen, weil sie eben ganz durchlässig war, ganz rein und ganz von diesem Fiat getragen, sodass Gott sie wie in der siebten Wohnung, alles das, was er tun wollte, konnte er mit ihr tun. Und deshalb hat sich Gott auch in ihre Hand gegeben. Weil es musste mal als Gott dich trauen, dich in 9 Monate dich als einer Frau auszusetzen in der Schwangerschaft. Das hat er freiwillig gemacht. Er hätte auch sagen können, na, ich lege mich da nicht rein. Aber er hat sich da reingelegt. Und deshalb ist auch Jesus ja auch wirklich von der Mutter Gottes geprägt worden. Das waren auch ihre Gene, würde ich einmal ein bisschen heretisch sagen. Ja? Also wir wissen es nicht. Aber Aber wenn Gott Vater den Samen in Maria hineingelegt hat und sie hat ihr menschliches Ei zur Verfügung gestellt, gab es da eine Verbindung. Das ist schon was, also das mal auch durchzuüberlegen, ja, was das heißt. Also Jesus hat sich von Maria total prägen lassen. 9 Monate hat sie ihn getragen und entwickelt. Und deshalb sagt dann der Ludwig Maria Grinon de Montfort, Maria ist die Gussform Gottes. Ja, cooles Bild, ja? Also die Gebärmutter quasi ist die Gussform Jesu. Ja? Und deshalb legen wir uns dann im vollkommenen, also im goldenen Buch, in den 33 Schritten auf der Ganzhingabe an Maria hinein, quasi in die Gebärmutter Mariens, um uns auch so prägen zu lassen, wie Jesus geprägt wurde von Maria. 33 Lebensjahre und so weiter. Sie hat ihn auch nachher noch weiter geprägt. Aber, und er hat ja auch ganz eine enge Verbindung gehabt mit ihr. Genau, sie ist dafür geschaffen worden. Deshalb die Immaculata wie ein offener Kanal für die Gnaden. Also die war immer in der 7. Wohnung, durch die Reinheit vollkommen offen für Gott. Sie war bereit, alles zu empfangen, das Schwere, das Schöne, Leid und Jubel. Sie kannte die Heilige Schrift, die Basis für ihre Sendung, und sie versenkte sich in die Weissagung und erfüllte deren tiefe Sinnbildlichkeit besser als irgendeiner der Schriftgelehrten durch ihr Leben. Ja. Wenn wir Maria betrachten, müssen wir auf jede Seite ihres Wesens bedacht sein. Ihr Menschsein dürfen wir nicht vergessen. Als Mitwirkende mit der heiligen Dreifaltigkeit, als Mittlerin aller Gnaden, also als Mediatrix, als Miterlöserin und als Mutter eines jeden Menschen auch noch. Und jetzt komme ich zur Mutterwunde, das ist der Abschluss. Wie kann eben die Mutterwunde auch geheilt werden, indem ich mich eben ganz Maria anvertraue und mich quasi in sie hineinlege und sie bitte, dass sie das in mir auch nachreifen lässt, was meine Mama nicht können hat. Das kann ich sowohl als Tochter tun, als auch als Sohn. Der Mann tut, die Frau ist. Der Mann sorgt für die Frau und der Mann ist für sie da. Zwar wurde die Frau in der Schöpfung von Mann genommen, aber der Mann wird von der Frau geboren. Dem Mann ist von Gott Autorität gegeben, diese lässt wachsen, bewahrt, sorgt, schützt und gibt Leben. Er hat die Bestimmung zum Hirten, Jesus ist der gute Hirte als Vorbild. Die Frau hilft dem Mann einzusehen, dass er nur durch die Liebe zu Gott gelangen kann, weder durch das Machen noch Macht, noch Autorität noch Besitz. Die Frau soll den Mann erinnern, dass Gott am wichtigsten ist. Sicher ist die Frau zart, aber sie ist nicht schwach. Ihr Leib bereitet sich ständig auf die Weitergabe des Lebens vor und wenn keine Fruchtung stattgefunden hat, lässt es wieder zugrunde gehen, das Ei. Darin liegt die bleibende Ursache ihrer Empfindlichkeit und Empfänglichkeit, die zu plötzlichen Stimmungsschwankungen führt. Die Frau ist ganz Liebe und darum muss sie geliebt werden, noch bevor sie sich selbst liebt. Und deshalb ist so wichtig, dass die Frau auch einen Menschen hat, der sie liebt. Die Frau, die eigentliche Gefährtin, eine unersetzbare Hilfe ist, wird aufgrund ihrer Sehnsucht nach Liebe zur Verführerin und schließlich Beherrscherin. Und die Frau kommt ihrer Natur nach weniger schnell in Versuchung, spürt aber schnell die Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, wenn sie nicht die Kontrolle verlieren will. Das ist auch unterschiedlich beim Mann und bei der Frau, auch in der Sexualität. Sie hat die Gnade und Aufgabe, auf die Reinheit zu achten und den Mut zum Neinsagen aufzubringen, damit die Liebe wachsen kann. Also die Frau steuert da den Mann. Und weil der Mann hat es nicht drauf, die Frau schon. Wenn die Frau ganze selbst ist, verpflichtet sie den Mann, er selbst zu sein. Zugleich und in dem Zusammenhang soll der Mann seine Frau lieben, wie Christus die Kirche. Gut, also das ist so noch so ein Ausblick auf die Ehe. Ich halte auch Eheseminare und denke ich, das Geheimnis gilt dann auch genauso auch für das Braut Christi sein, für die Jungfräulichkeit. Und da gibt es auch wunderschöne Vorträge, vor allem von Pater Buob, die man auch gut nachlesen kann. Berufen zur Hingabe, ist wirklich auch ein ganz starkes Buch, wo man sehr viel empfangen kann. Und wer sich da mehr vertiefen will, also die Adrienne von Speyer, hat eben das Buch Theologie der Geschlechter geschrieben, wo auch einige Gedanken von da herausgenommen sind. Und die war ja ganz eng verbunden mit dem Hans Urs von Balthasar. Und das vielleicht noch als Abschluss, es gibt ja ganz viele Beziehungen zwischen Mann und Frau, die eben nicht erotisch und nicht sexuell waren, sondern auf einer ganz tiefen Freundschaft, also auf einer ganz tiefen Einheit hin, wo die Sexualität auch gar keinen Platz gehabt hätte, ja? Aber wo die selber sich gegenseitig vertieft haben und geistlich noch viel tiefer hineingeführt haben. Franz von Assisi und Clara zum Beispiel, oder Franz von Sales und Johanna von Chantal, dann der Hans Urs von Balthasar und die Adrienne von Speyer, hat es viele gegeben. Ja, die Clara und Franz, habe ich gesagt. Franz von Assisi und Clara. Ja. Genau. Aber gibt es auch Therese von Avila, Johannes von Kreuz, ja, sind gemeinsam geschwebt. Ja. Aber die haben das nicht verhindern können. Ja. Die haben sich so tief verstanden und waren so einander in der Liebe verbunden, ja, dass die halt dann zu zweit durch die Kirche geschwebt sind und das gar nicht mitgekriegt haben. Ja. Die anderen waren alle ganz fertig, ja, und die haben es gar nicht gecheckt, ja, weil sie halt so einfach im Eins waren mit in der Liebe Gottes. Ja. Gut, also ich danke euch jetzt fürs lange Zuhören, wünsche jetzt noch gute Stille und dann nachher treffen wir uns um 5 in einer halben Stunde zur Messe. Ich bin jetzt wieder oben im Zimmer 22 für ein Gespräch, weil zwei hätten um 13 Uhr und 13.30 Uhr kommen sollen und die haben es nicht geschafft. Also wer will, also wenn sie wollen, können die jetzt dann kommen. Bitte auf die Liste schauen. Und dann bin ich eben beim Abend der Barmherzigkeit, bin ich drüben neben der Eingangstüre noch für Gespräche.
Wir werden um 17 Uhr hier in diesem Raum die Messe haben. Es gibt jetzt einfach noch mal ein bisschen Stille, um